Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Bibel berichtet immer wieder von Wolken, in denen Gott erscheint. Hierbei geht es nicht um normale Wolken, wie wir sie am Himmel sehen, sondern um Wolken, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen. Hören Sie heute den ersten Teil der sehr lesenswerten Broschüre von Reinhold Federolf mit dem Titel »Wie groß ist Gott?« Eine Studie und eine Ermutigung zum Christsein.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Es war Abend. Wir erreichten unser Ziel, eine Gemeinde im Nordosten Brasiliens. Ich sollte dort einen Vortrag über die Wiederkunft Jesu, Endzeitzeichen und unser Verhalten als Christen halten. Der Pastor hielt eine kurze Einleitung und sagte plötzlich: Heute Abend kann Jesus kommen, denn es hat Wolken am Himmel. Wenig hätte gefehlt und ich hätte laut losgelacht, aber ich blieb ruhig. Denn nach 40 Jahren Missionsdienst sind wir ja schon einiges gewöhnt. Doch das mit den Wolken war irgendwie schockierend. Es zeigte den Grad der Unwissenheit sogar bei christlichen Leitern. In Brasilien haben wir monatelang blauen Himmel, sodass das Land in eine trockene Halbwüste verwandelt wird. Deshalb der Hinweis des Pastors auf die Wolken. Er bezog sich dabei auf die klassische Stelle zur Entrückung der Gläubigen aus 1. Thessalonicher 4, Vers 17, wo wir lesen: Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Die Frage, die sich einem hier stellen kann: Geschieht die Entrückung ähnlich einem aufsteigenden Flugzeug, das allmählich in den Wolken verschwindet? Es lohnt sich, sich einige Gedanken zum Thema Wolken in der Bibel zu machen und sich die Größe Gottes vor Augen zu führen. In 2. Mose 13, Vers 21 heißt es über das Volk Israel, das Gott aus Ägypten geführt hatte: Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Es ging dabei tatsächlich um eine gewisse sichtbare Gegenwart Gottes, wie 2. Mose 14, Vers 24 deutlich macht. Und es geschah in der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Andere Bibelversionen übersetzen auch: Und der Herr schaute aus der Feuer- und Wolkensäule. Gott beschützte Israel und strafte die Ägypter. In 2. Mose 14, die Verse 19 und 20 heißt es: Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. Und so nahte jenes diesem nicht die ganze Nacht. Gott selbst schaute aus der Wolke auf die Ägypter und griff übernatürlich ein, um den unmittelbar bevorstehenden Angriff des Feindes zu bremsen und klarzumachen, dass er für Israel kämpfte. Vers 25. Für kritische Denker wird noch extra hervorgehoben in Vers 30: So rettete der Herr Israel an selbigem Tage aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Alle konnten es sehen und darüber staunen, wie wunderbar Gott Israel aus Ägypten befreite. Diese göttliche Wolke bedeutete, dass Gott seine Allgegenwart besonders an einem Ort sichtbar machte. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat: So stieg die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes, und der Herr redete mit Mose. 2. Mose 33, Vers 9. Hier legitimierte Gott seinen Knecht Mose mit dem eindrücklichen und für alle im Lager sichtbaren Herniederkommen der Wolkensäule. Sie symbolisierte die Begegnung Gottes mit Mose, wenn er mit ihm im Heiligtum wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht redete. Davon lesen wir in 2. Mose 33, Vers 11 und auch in 5. Mose 34, Vers 10. Am Anfang der Wüstenwanderung wollte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. »Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen.« Und er sprach: »Du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand hinwegtun, und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden.« 2. Mose 33, Vers 18, 20, 22 und 23. Diese gefilterte und bedeckte bzw. gedimmte Gegenwart müssen wir im Kontext einiger anderer Verse betrachten und zu verstehen suchen. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr sahet keine Gestalt außer der Stimme. 5. Mose 4, Vers 12. Jesus erklärt: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Johannes 1, Vers 18. Und nicht, dass jemand den Vater gesehen habe, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Johannes 6, Vers 46. Der Apostel Johannes sagt dasselbe im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Paulus weist auf die Notwendigkeit einer totalen Umgestaltung hin, um überhaupt in Gottes Nähe zu kommen. Denn dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. 1. Korinther 15, Vers 50. Johannes 4, Vers 24 sagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Bibel zeigt uns, dass der lebendige Gott weder materiell noch zeitlich ist, sondern dass Gott in Substanz Geist ist und dass er zudem überzeitlich ist. Und dieser Gott hat das materielle Universum geschaffen und ebenso die physikalische Zeit. Diese Eigenart unseres Raum-Zeit-Gefüges ist also etwas Geschaffenes, genauso wie die Materie Energie. Gott selbst ist noch viel größer als dieser geschaffene Kosmos. Er ist ewig. Was die Bibel mit ewig beschreibt, ist ein zeitloser Zustand. Und in einem zeitlosen Zustand, also in immerwährender Gleichzeitigkeit, gibt es kein Zuvor. Damit erübrigt sich auch die Frage, wer hat Gott erschaffen oder woher hatte Gott die Information? Denn den ewigen, zeitlosen, überräumlichen, allwissenden und unendlich intelligenten Gottgeist gab es schon immer. Das bedeutet auch, dass ihm ausnahmslos alles bekannt ist. Es gibt nicht die geringste Kleinigkeit, die er nicht wüsste. So kennt er zum Beispiel jedes einzelne Molekül in unserem Körper, in der Sonne, im Andromedanebel, ja von jedem einzelnen Molekül im ganzen Universum kennt er den genauen und präzisen Zustand. Genau das bedeutet allwissend bzw. unendlich intelligent. Mit solch einem Gott haben wir es zu tun, wie der Wissenschaftler und Evangelist Dr. Werner Gitt einst erklärte, und er ist letztlich das, worin unser materielles Universum eingebettet ist. Aber diese Dinge sind wissenschaftlich nicht zu analysieren, da sie nicht materiell sind. Sie sind nur im Glauben zu erfassen. Der Psalmist ruft erstaunt in Psalm 147, die Verse 4 und 5, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Groß ist unser Herr und groß an Macht. Seine Einsicht ist kein Maß. Und erhebet zur Höhe eure Augen empor und sehet, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Größe seiner Kraft bleibt keines aus. Jesaja 40, Vers 26. Aus welchem Grund sollte sich dieses unvorstellbar mächtige Gotteswesen, das über die unendlichen Tiefen des Weltalls erhaben ist, ausgerechnet für uns interessieren? Mit diesem Problem beschäftigt sich Psalm 8. Wir lesen dort in den Versen 3 bis 4, wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Die Bibel zeigt uns klar, dass Gott uns Menschen nicht mehr oder weniger zufällig im Universum gefunden hat, sondern vielmehr den gesamten Kosmos mit seinen geschätzten 10 hoch 80 Atomen wegen uns Menschen geschaffen hat. Wir sind zudem im Bild Gottes geschaffen. Das heißt, wir haben viele göttliche Merkmale. Beispielsweise Sprache, Kreativität und mathematisches Denken. Wir schaffen völlig neue Dinge. All dies kann kein Tier. Nur ist der Mensch, und davon berichtet die Bibel, auch sehr tief gefallen. Das heißt, er hat sich einst willentlich von Gott entfernt. Daraufhin verfluchte Gott den gesamten Kosmos, den er einst mit sehr gut ausgezeichnet hatte. Und wegen dieses Fluches sehen wir all das Schreckliche in der Welt. Deswegen sind wir Menschen tierähnlicher geworden und tragen heute das einst Göttliche nur noch schemenhaft. Das Hoffnungsvolle an diesem Dilemma ist aber, dass der Fluch einmal aufgehoben wird und es dann wieder so ist, wie ursprünglich gedacht. Dieser gewaltige, allgegenwärtige, allwissende und allmächtige Gott arbeitet nun individuell an den Herzen der Menschen, die ihn annehmen, die ihm glauben und vertrauen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. 2. Korinther 4, Vers 6. So ist heute die Gegenwart Gottes durch den Glauben fassbar und verändert unser Leben. Der hochintelligente König Salomo fragte sich in Anbetracht der Größe und Erhabenheit Gottes: Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? In 1. Könige 8, Vers 27. Und später sagte er in 2. Chroniker 2, die Verse 5 und 6, Das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermöchte ihm ein Haus zu bauen? Denn die Himmel und der Himmelhimmel können ihn nicht fassen. 2. Chroniker 2, die Verse 5 und 6. Salomo traf den Nagel auf den Kopf. Schon vor 3000 Jahren, als andere Völker die Sonne, Tiere, Bäume und Steine als Götter anbeteten, wusste es Israel bereits viel besser. Alles, was wir sehen, ist zwar Schöpfung Gottes, aber nicht Gott selbst. Gott ist noch viel größer als das Universum, das heute auf einen Radius von über 70 Milliarden Lichtjahre geschätzt wird. Unsere Sonne hat einen Durchmesser von 1.392.000 Kilometer. Das entspricht 109-mal dem der Erde, nämlich 12.756 Kilometer. Und unser Mond bringt es auf knappe 3.476 Kilometer. Die Entfernung von der Erde bis zu unserem Mond beträgt 384.400 Kilometer und bis zur Sonne 149.600.000 Kilometer. Das Licht benötigt von der Sonne bis zu uns 8 Minuten und 19 Sekunden, wobei die Geschwindigkeit des Lichts 299.792,458 Kilometer pro Sekunde beträgt. Wenn ein Lichtstrahl die Sonne umkreisen würde, bräuchte er dazu 14,6 Sekunden. Diese kleine Zahlenakrobatik soll uns als Denkstütze beim großen Sprung zum Superplaneten VY Canis Majoris helfen. Bei ihm bräuchte ein ihn umrundeter Lichtstrahl ganze 8,5 Stunden. Um das etwas besser zu verstehen, steigen wir besser in ein Flugzeug und umrunden mit 900 Stundenkilometer unsere Sonne. Diese Reise würde nonstop ein halbes Jahr dauern und bei VY Canis Majoris 1165 Jahre. Bei der Sonne braucht der umrundende Lichtstrahl 14,6 Sekunden, hier 8,5 Stunden. Wenn wir die Erde als Euromünze darstellen, dann wäre VY Canis Majoris eine Riesenkugel mit 10 Kilometern Durchmesser. Und wenn VY Canis Majoris wie ein Basketball aussehen würde, dann wäre unsere Sonne noch kleiner als ein Staubkorn. Es gibt also Sonnen, die millionenfach größer sind und millionenfach stärker leuchten als unsere Sonne. Die Astronomen kennen heute einige solche Superplaneten. Sie heißen Eta Carinae, Betelgeuse, HR5171a, Antares A, V354 Cephei, Cassiopeiae, R136A1 und Mira. Wenn man schon bei längeren Hochschauen in unsere Sonne erblindet, wie wäre dann ein Blick in die millionenfach stärkere VY Canis Majoris? Und das alles gehört zur Schöpfung Gottes. Deshalb heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Und in Bezug auf Jesus Christus steht geschrieben in Hebräer 1, die Verse 2 und 3, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Der Herr Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der genaue Ausdruck seiner Substanz, seines Wesens. Deshalb fragte Jesus seinen zweifelnden Jünger in Johannes 14, Vers 9, »So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater?« Und an anderer Stelle lesen wir, »Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.« Johannes 12, Vers 45. Alles, was Jesus Christus gesagt hat, wie er gehandelt hat und was er schließlich für uns getan hat, spiegelt genau Gottes Herz, Gottes Wesen und Gottes Absichten mit uns wider. Ist das nicht wunderbar? Anstatt über das Gottgeistwesen zu grübeln und uns ob diesem riesigen, überzeitlichen, unbegreiflichen eine Gänsehaut über den Rücken laufen zu lassen, dürfen wir auf Jesus schauen. Dann wissen wir auch genau, was Liebe, Barmherzigkeit und Opferbereitschaft bedeutet. Der Herr Jesus spricht im Namen des Vaters. Wir lesen in Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass, wo ich bin, auch ihr seiet.
Amen. Himmel dort. Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die eigene. Jesus wird den Vorsitz führen, alle Seelen jubilieren, mit den weißen Kleidern angetan. Alle Engel ihn geleiten aus dem oben Heimatland, und wir werden Jesus sehen und erreicht uns seine Hand, die am Kreuz für uns durchbohrt ward, als er einsam für uns rang. Welch ein Freudenschrei
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten heute den ersten Teil der sehr lesenswerten Broschüre von Reinhold Federolf mit dem Titel »Wie groß ist Gott?« Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.